22, Börse People. And now in Season 3. Presented by VRS. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by VRS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 3 ist Pascal Schmidt. Der ehemalige Infineon Manager und Unternehmensberater ist seit 4,5 Jahren CFO der Marinomed AG, die wiederum in Kürze ihren 4. Geburtstag an der Wiener Börse feiern wird. Servus Pascal und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Super cool hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Christian.
Wir haben ja heute noch was vor. Wir machen nachher einen Plauderlauf.
Und ich habe schon Angst.
Und wir schauen auch beide so aus, als würde man nachher laufen, rein vom Gewand her. Aber das seht ihr, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, nicht. Aber ich freue mich sehr drauf. Und dazu auch die Zeitschiene. Wir reden jetzt am 18. November. Gesendet wird die Folge am 28.11. Mhm. Also ein bisschen Aktienkursbezug, der danach kommen wird, ist auf dem Wissensstand 18.11. bezogen und auch der Lauf wird schon gepostet sein, wenn wir diese Folge senden. Hoffentlich sind wir bis dahin wieder zurück. Also schauen wir mal. Aber 10 Tage, das sollte sich ausgehen. Lieber Pascal, ich habe dich anmoderiert als Infineon Manager früherer Tage. Wie hat es denn bei dir begonnen? Wie bist du eingestiegen? Ich weiß, du bist Deutscher mit einer österreichischen Mutter und auch das ist ein wichtiger Faktor in der Geschichte natürlich. Aber wie hat es bei dir begonnen? 1999 ist ein Eintrag Infineon Technologies.
Genau. Ja, das hat eigentlich bei Siemens damals angefangen, der Mutter von Infineon. Und ich wollte promovieren. Das gab einen Menschen bei Siemens, der mich da fördern wollte.
So schön, oder?
Ich bin da hingegangen, ja. Genau. Und dann gab es ein Riesenprojekt, nämlich die Ausgründung der Halbleitersparte mit dem Ergebnis, dass dann die Infineon Technologies entstanden ist, die dann mit Dual Listing 1999 an die Frankfurter Börse und an die New York Stock Exchange gegangen ist.
Das war ja ganz eine wilde, tolle Zeit damals, 1999. Ja, wir hatten den neuen Markt noch in seiner lebenden Phase, kann man sagen. Das hat dann noch 2-3 Jahre gedauert. Für dich, du warst damals Senior Financial Analyst, also wirst vorher schon einiges gemacht haben, aber war da auch irgendwie als Financial Analyst rund um die Aktie, rund um den Börsegang, war da irgendeine Art Reporting auch für die Infineon dabei?
Ja, es war zumindest der Einstieg. Also das erste Jahr bei Infineon habe ich genau das gemacht. Wir haben einen SEC-Report für die amerikanische Börse geschrieben. Und da gab es einfach Ausschnitte, für die ich verantwortlich war.
Wunderbar. Und du bist eigentlich bei Infineon als halber Österreicher quasi, du warst aber in Deutschland bei Infineon, in München.
Ich war immer in München. Ja.
Hat sich viel auch mal als Alternative aufgetan irgendwie? Ich meine, es ist gleich weit zu Wien eigentlich, in so einer anderen Autobahn dann.
Ja, in der Tat. Also es gab einen Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt müsste ich bei Infineon auch mal einen anderen Posten bekleiden und bin dann auch in Villach gewesen, wahrscheinlich noch ein großer Name, Frau Kircher-Kohl.
Oh, natürlich.
Kennt man
ja
noch.
Ja, natürlich.
Genau.
Ja, Respekt.
Ja, mit ihr darüber gesprochen, dass ich möglicherweise ihr Team ergänze und es hat sich aber dann anders ergeben. Es gab eine andere Opportunität in München, so dass ich dann zunächst dort geblieben bin, aber das war dann auch nicht mehr lange. Da bin ich dann relativ schnell auch von Infineon weg.
Ich habe da stehen Senior Manager Corporate Controlling oder so in die Richtung. Ja, also du warst eigentlich immer im Finanzbereich Controlling. Was waren da die Challenges damals in den frühen Nullerjahren? Es war ja prosperierende Phase eigentlich der Wirtschaft.
Jein, also es war natürlich zweigeteilt. Also wir hatten auch die große Bubble, die geplatzt ist. Also die einige Tech-Unternehmen mit wenig Plan hinterm Businessplan sind einfach an die Börse gegangen und dann auch gescheitert. Kursverluste von 95% plus haben wir da gesehen. Ja. Auch wir waren davon betroffen. Es gab Einheiten bei uns, die ich damit aufgebaut habe und dann auch mit abgeschlossen habe. Das sind natürlich auch schmerzhafte Erfahrungen. Aber insgesamt war es natürlich eine super spannende Zeit. Wir haben einen Venture-Fonds aufgesetzt, aus der Bilanz von Infineon investiert in technologienahe Unternehmen. Und das war natürlich eine super spannende Zeit.
Und Venture Capital, Private Equity, das zieht sich irgendwie sehr lange durch deine berufliche Karriere, denn die nächste Station dann, Mummert & Company, in 2006 bist du dorthin gegangen, warst 10 Jahre dort, da waren deine Schwerpunkte ja M&A-Tätigkeiten, eben Private Equity, Venture Capital.
Richtig.
Bist du diesem Wechsel damals gekommen und was war das Spannende, dorthin zu gehen und an welchem Ort war der Arbeitsplatz? Wieder München?
Wieder München. Absolut. Ja. Das ist auch wieder Zufall, also keine geplante Karriere. Ich habe 2006 noch für Infineon Ventures damals gearbeitet. Wir haben Vorstandsvorsitzendenwechsel gehabt. Dr. Schumacher musste damals gehen. Und der Neue hat gefunden, er braucht kein Venture Capital. Und wir haben diese Einheit in einer M&A-Transaktion verkauft als Block, also 30 Portfoliounternehmen, Minderheitsbeteiligung schwerpunktmäßig, aber en bloc verkauft. Und das wurde begleitet durch eine Person, die bei Mummert & Company kurz danach eingestiegen ist und die dann gefragt hat, ob ich nicht wechseln wollte.
So entsteht das, genau.
Dann habe ich gesagt, ja.
Ist das die Person, die jetzt bei Marinomed auch eine Rolle spielt?
Ja, absolut. Okay, also die Frage ist aufgelegt, aber ist, ja.
Ja. Das heißt, wir können den Namen dieser Dame jetzt schon spoilern.
Dürfen wir sagen.
Das ist die Ute Lasnik.
Ja.
Richtig. Und da kommen wir immer wieder zu spannenden Bezugspunkten und auch zum aktuellen Job, den du jetzt ja seit 4,5 Jahren machst. Aber ich bleibe noch kurz bei Mummert & Company. 2006 bis 2016, eine sehr lange Spanne natürlich. Mhm. Und da rein ist gefallen dieses Riesenereignis, das ich in jeder Podcast-Folge anspreche, Lehman. Was hatte das damals für Auswirkungen auf euer Geschäft? Ich denke, einige Transaktionen, die man in der Pipeline hatte, sind in der Pipeline geblieben. Aber es hat danach neue Chancen gegeben, offenbar.
Oder? Ja, also für das M&A-Geschäft, also auf der beratenden Seite, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass nichts passiert. Ja. Also dass alle nur abwarten. Ja. Das war Gott sei Dank eine sehr kurze Phase, weil erst haben natürlich alle panikartig versucht, aus allem rauszugehen, was irgendwie nicht wirtschaftlich ist. Und es gab eben die Goldgräberstimmung bei ein paar Private Equities, die günstig versucht haben, Unternehmen aufzukaufen.
Ja, stelle ich mir vor, ja.
Also insofern war auch einiges an Bewegung drin. Es ist halt insofern ein wahnsinnig denkwürdiger Tag. Es war der 15. September 2008. Wieder der Name Ute Lasnik.
Okay.
Habe ich mit ihr auf einer Transaktion gearbeitet, die wir an dem Tag unterschrieben haben. Und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass das danach stattgefunden hätte, war nahe null. Insofern ist der Tag mir in sehr genauer Erinnerung, aber auch in recht guter Erinnerung.
Ja, das freut mich zu hören. Und wie gesagt, auch das Private Equity Geschäft war dann jahrelang oder ist immer noch sehr stark, sehr, weil man nicht so zwingend an den Börsenbewertungen hängen muss und an den Reporting-Pflichten, die du ja jetzt als CFO kennst.
Richtig, ja. Aber das Private Equity Geschäft, das wird es immer geben. Also es ist einfach eine Anlageklasse, die ihre Berechtigung hat. Man hat zwar immer wieder diese Heuschreckendebatte dazu geführt, aber am Ende des Tages gibt es viele Unternehmen, bei denen es auch Gutes tut, nämlich, dass man sich auf die nächste Stufe entwickeln kann. So wie ja auch eine Marinomed zunächst erstmal privat finanziert war, bis sie dann durch professionelle Investoren finanziert war, bis sie dann an die Börse gegangen ist. Ich denke, das macht immer Sinn, verschiedene Phasen durch verschiedene Arten von Investoren zu begleiten.
Es war jetzt fast ein Flashback für mich, weil es doch fast schon 15, 20 Jahre her ist, dass ich das Wort Heuschrecken im Private Equity Zusammenhang gehört habe. Damals war es fast eine Ist-Gleichsetzung. Private Equity ist gleich Heuschrecken. Und jetzt war es fast schon weg aus dem Kopf. Also das ist also eine gute Entwicklung, kann man sagen, oder? Dass man
absolut.
Das jetzt nicht, ja. Absolut. Ich glaube, dass die Branche dazu auch was getan hat und geleistet hat und tolle Transaktionen gemacht hat und letztendlich auch Brands, glaube ich, gerettet hat, die es längst nicht mehr geben würde, gäbe es.
Richtig.
Private Equity nicht. Der nächste Step, wie gesagt, ich ziehe mich da durch deine LinkedIn-Einträge, ist etwas, was sich logisch ergibt, wenn man einen Zusammenhang kennt, nämlich der Wechsel von Mummert & Company zu Raymond James Corporate Finance. Auch da bitte wieder um die Story dazu.
Ja.
Ich wusste es nicht. Ja.
Ja, die Story dazu ist auch recht einfach und wir haben einfach nach Expansion gesucht. Wir waren ein sehr lokaler Berater.
Also wir als Mummert damals.
Ja, als Mummert waren sehr lokaler Berater für Transaktionen. Also ich sag mal, deutschsprachiger Raum war so die der größte Radius. Viel mehr war eigentlich nicht. Käufer gab es natürlich auch schon mal aus dem weiteren Ausland, aber das war's. Und wir haben gesagt, wie können wir wachsen? Kooperationen oder Partner oder vielleicht auch Erwerb, haben mit vielen gesprochen, bis dann Raymond James von sich aus auf uns zugekommen ist und gesagt hat, sie würden Mummert & Company erwerben, um die European Base für das Corporate Finance Geschäft in Europa aufzusetzen.
Und damit ist ein US-Spirit halt eingezogen, nämlich an, den es vorher nicht ganz so gegeben hat, oder?
Genau, genau. Also Mummert & Company, muss man sagen, war natürlich eine tolle Organisation. Wir sind miteinander alle gewachsen. Wir hatten quasi null Fluktuationen. Wir waren alle befreundet, sind abends zusammen Bier trinken gegangen oder auch mehr. Also das war schon fantastisch. Und mit dem Einzug von Raymond James ist es natürlich viel leistungsorientierter geworden. Das ist ist ja auch nicht schlimm, aber war eben dann nicht mehr die Art Organisation, die für mich wirklich gepasst hat. Ich bin einfach einer, der sich gerne mit netten Menschen umgibt und der Spaß an der Arbeit, aber auch an den Menschen hat, mit denen er arbeitet.
Jetzt muss ich das als Chance für einen Sidestep nutzen, weil in meinem Umkreis, ich treffe mich wirklich laufend mit Leuten wie dir aus dem Kapitalmarktumfeld und behaupte auch immer wieder, das sind ja eh irgendwie alles Freunde irgendwie. Das ist eigentlich in unserer Branche so, ja. Und das glaubt man nicht nach außen nicht immer ganz, sondern immer nur Job, 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 aber so ist es eigentlich nicht, ne? Wenn ich jetzt an die Biere von den Mummert-Kollegen denke wieder oder dass wir heute laufen gehen, ich finde das eigentlich recht spannend. Und dann sind wir schon eigentlich im Jahr 2018, als parallel dazu eine Marinomed immer stärker in Richtung Kapitalmarkt dachte, eine Frau Ute Lassing auch, auch mit Marinomed schon in Kontakt war und da kam dann auch der Pascal ins Spiel irgendwie. Ne? Wie ist denn das dann gelaufen?
Ja, auch wieder eine Verkettung von Zufällen, glücklichen Zufällen, sage ich mal. Ute hatte ich glaube, es war 2014, die Marinomed beraten beim Fundraising, also bei einer zusätzlichen Kapitalrunde, damals noch privat.
War das damals auf Mummert-Ticket auch?
Und, ne? Genau, okay. Das war damals unter Mummert-Flagge oder Ute war damals unter Mummert-Flagge und ist darauf dann gebeten worden, in den Aufsichtsrat zu kommen. Das hat sie eben auch gemacht und hat dann 2016/17, als ich ihr gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich in dem Beratungsgeschäft noch länger bleibe, gesagt, vielleicht sprichst du mal mit Andreas, Andreas Grasshauer.
Genau, CEO des Unternehmens, genau.
Genau, und so kam es, dass sie den Kontakt hergestellt hat, wir uns getroffen haben und ich würde sagen, es hat von Anfang an eine ganz gute Verbindung zwischen uns gegeben. Ich hatte das Gefühl, dass das kann klappen. Andreas Grasshauer hat ja auch eine unvergleichliche Art, das Unternehmen zu präsentieren mit einer Euphorie, die man nach so vielen Jahren des Unternehmens wirklich halten muss und dir wirklich hält. Insofern war für mich klar, das hat eine super Chance und habe im Endeffekt kurz danach gekündigt und bin 2018 zur Marine mitgekommen.
Und das war dann im August, im Sommer 2018 und da war schon klar, unternehmensintern, wir wollen an die Börse, das ist unser Ziel und dann hat man dich als CFO bei der Familie Grasshauer, die auch bei dem Vorstand, die Eva Prischl-Grasshauer, zu ihr kommen auch noch und den Andreas Grasshauer hast du erwähnt, als CFO gebracht und das ist dann auch relativ schnell gegangen, ihr habt ja noch im gleichen Jahr, im Jahr 2018, einen Versuch gestartet, an die Wiener Börse zu gehen. Der ist im ersten Versuch nicht gelungen. Ich habe das damals journalistisch gelobt, weil man gesagt hat, na, nicht um jeden Preis und in jedem Umfeld. Aber es gab zunächst einmal eine Verschiebung.
Ja.
Und auch da die Memories. War das ein Scheitern oder eine neue Chance? Was war das im Kopf damals? Es war eine schwierige Börsephase, muss man dazu sagen. Das Window of Opportunity war klein, knapp vor Jahresende und schnell zu.
Ja. Genau, also als wir gestartet haben, haben wir natürlich gedacht, das Fenster ist offen, vor Jahresende, also November war das Ziel, sollten wir fertig sein und das wird schon hinhauen. Mhm. Beziehungsweise wir haben natürlich auch mit aller Macht dahin gearbeitet, also es war schon, glaube ich, einer der schnellsten Börsevorbereitungen, die auch die Banken und Anwälte gesehen haben.
Die erste Group damals im Lead, glaube ich.
Die erste Group im Lead, genau. Ja. Und also Wenn Eva und Andreas das jetzt hören, ja, werden sie lachen, weil
ich hoffe, sie hören es.
Also,
liebe Grüße, ja.
Wir saßen in Frankreich, in Paris am Flughafen und haben mit der Bank einen Call gemacht, waren auf der Deal-Related Roadshow und haben dann gemeinsam gesagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn. Also wir werden das Buch nicht so füllen können, wie wir es haben wollen, und werden nicht den Betrag einsammeln können, den wir haben wollen. Wir suspenden, also verschieben, ja, was ein ganz wichtiges Element ist. Also wir haben nicht abgebrochen, sondern wir haben wirklich nur verschoben.
Das war damals relativ neu, glaube ich, dass auch das bestehende Orderbuch ein bisschen pending war und nicht gelöscht wurde, glaube ich. Ne? Das war damals für mich eine relativ neue Sache, weil wir hatten 20 Jahre davor ein paar verschobene Börsegänge, die waren wirklich gecancelt und haben vollkommen bei Null neu begonnen. Und bei euch ist es dann auch relativ schnell gegangen. Am 1. Februar 2019, also wenige Wochen später, wart ihr dann erfolgreich an der Börse.
Mhm. Ja, das ist eben der wichtige Unterschied zwischen, ja, abgebrochen und verschoben. Wir haben eben den Kontakt zu den Investoren halten können. Es war Public Knowledge, dass, ja, wir an die Börse wollen. Also es gab keine Ad-Hoc-Pflicht mehr oder Vertraulichkeitsproblematik. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Also diese, ja, ganzen Insider-Themen, die damit verbunden sind. Und im Endeffekt haben wir dadurch den Kontakt kontinuierlich aufrechterhalten durch mit den Investoren. Aber auch klar, das Buch wird schon neu aufgelegt. Aber wenn man den Kontakt so eng hält, dann, ja, hat man halt eine Chance, dass im Endeffekt die drin bleiben, die schon drin waren.
Und ihr seid immer noch das drittjüngste IPO in Wien. Danach, mhm, sind in den Prime Market nur noch die Frequentis und die Addiko Bank gekommen. Also wir sprechen alle drei 2019. So, und du warst ja relativ jung im Unternehmen, warst bei Infineon. Ich denke, für dich wird sich vielleicht weniger geändert haben als für die anderen im Unternehmen durch den Börsegang dann, weil du das Unternehmen ja erst kurz gejoint hast dann. Aber wie war der Börsegang? Was hast du bei Eva und Andreas bemerkt? Was hat das ausgelöst? Es war ja ein erfolgreicher Börsegang.
Ja, es war dann absolut ein erfolgreicher Börsegang, zumal die Zeiten immer noch nicht wirklich gut waren und, ja, wir uns schon, glaube ich, stolz fühlen konnten, dass wir das geschafft haben. Es war eine Mischung aus Stolz, aus Erleichterung und natürlich auch der Freude darüber, dass wir so finanziert waren ab dann, dass wir eben Dinge tun konnten, die wir immer schon tun wollten als Unternehmen und die einfach bis dato nicht durchsetzbar oder umsetzbar waren. Mhm. Fängt damit an, dass natürlich privat finanziert irgendwo ein Limit hat. Die Börsenfinanzierung war einfach eine ganz andere Dimension an finanziellen Möglichkeiten. Und das andere ist, dass die Aufsichtsrat-Thematik, also dass die bis dato bestehenden Investoren die Geschicke des Unternehmens deutlich mitbestimmt haben. Und dann hatten wir eben eine Börsennotiz und einen Aufsichtsrat, der eben der Börse verpflichtet ist und damit allen Aktionären gleichermaßen. Also es gab keine Partikularinteressen mehr, was ja bei privaten Unternehmen immer ein Thema ist.
Na klar, ja. Und du hast dich auch am Unternehmen beteiligt, wie deine Vorstandskollegen auch. Und auch das finde ich immer eine wichtige Sache, ein wichtiges Signal, dass man nicht einfach nur einen Job tut, sondern auch Shareholder des Unternehmens ist. Ihr seid in einem Bereich tätig, der sehr forschungsintensiv ist. Absolut. Und da kann ich mich an zwei Preise, wird sicher mehr Preise gewonnen haben, die dir gut tun, einem Unternehmen erinnern. Zum einen der Huschka-Preis, der große Preis von der B&C Holding, sehr lange her schon, und jetzt ganz aktuell ein weiterer Preis, den die Eva Prischl-Grassauer gewonnen hat, vor wenigen Tagen jetzt glaube ich, es war schon der November oder Ende Oktober oder so. Kannst du zu den beiden Preisen was sagen, ganz kurz bitte?
Ja, es ist natürlich immer schön, wenn das, was man tut, auch Anerkennung findet. Ja. Ja, da steckt ja wahnsinnig viel Herzblut drin und gerade bei den Gründern Eva Prischl-Grassauer und Andreas Grassauer, ja auch der Mut, so ein Unternehmen zu gründen, aus vermeintlich stabiler Lage in dieses unternehmerische Risiko zu gehen und das dann so lange durchzuhalten. Und der Huschka-Preis ist natürlich ein Meilenstein im Sinne der wissenschaftlichen Anerkennung. Das ist ja durchaus ein Gremium, das das beurteilt.
Definitiv, das, glaube ich, das, der wichtigste Preis in Österreich, genau, in dieser Hinsicht.
Ja. Die können das definitiv beurteilen. Das ist verbunden mit einer ordentlichen Dotierung. im sechsstelligen Bereich, was für das Unternehmen damals sicherlich eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat, weil es eben frei verfügbare Forschungsmittel waren. Mhm. Jetzt zuletzt der Preis, der an Eva Puschel-Grasauer verliehen wurde, ist eben die Langfristanerkennung für sicherlich auch eben das Durchhalten und eben für die wissenschaftliche Leistung, die da erbracht wurde. Man darf ja nicht vergessen, dass aus einer Idee wirklich ein Unternehmen entstanden ist, das eben jetzt an der Börse ist und das alles innerhalb ihres Schaffens oder des Schaffens des Ehepaars Grasauer.
Wenn man jetzt die bald 4 Jahre an der Börse, also im Anfang Februar 2013 wird der 4. Geburtstag am 1. Februar gefeiert. Gratulation mal im Vorfeld dazu. Dann kann man ja durchaus sagen, die Aktie war zunächst sehr gut unterwegs, hat dann eine Schwächephase gehabt und ist in den letzten Wochen wieder sehr stark unterwegs. In Summe kann man sagen, dass man zufrieden sein darf und muss als Aktionär. Es waren keine leichten Börsephasen, aber ihr seid ein Unternehmen, an das Pharmaumfeld tätig ist und da ist natürlich mit März 2020 was reingekommen, das unterschiedlichste Auswirkungen auf die Welt und auch auf die Pharmabranche gehabt hat, nämlich Covid. Mhm. Vielleicht auch da eine kleine Covid-Geschichte und Marinomed irgendwie, weil das Produkt, was ihr da habt, sich der Günther Adner, damals Emissionschef der ersten zum Börsegang auch einmal gesagt, Christian, du hast immer Stirnhöhlenprobleme als Läufer, du brauchst Coldamaris Plus und seitdem verwende ich es und bin happy. Und das hat ja auch im Covid-Zusammenhang durchaus wichtige Facetten gehabt, aber bitte eigene Worte.
Ja, ein lachendes, ein weinendes Auge. Wir haben einfach ein tolles Produkt, das antivirale oder virusblockierende Wirksamkeit hat. Das heißt, es war prädestiniert dafür, hier eine Rolle zu spielen. Es konnte natürlich nicht die gleiche Rolle spielen wie die Impfstoffe, schon gar nicht als kleine Marinomed gegen die großen Impfstoffunternehmen, die ja auch politisch stark gefördert wurden, was ich da auch gar nicht kommentieren möchte.
Ich habe es oft kommentiert. Ja. Ich habe oft kommentiert, um Gottes Willen tut's mehr. Ja, genau. Nicht ihr, sondern die Politik.
Ja. Nichtsdestotrotz haben wir uns wirklich gut entwickelt, insbesondere gegen den Markt.
Ja.
Der Markt von nasalen Produkten, also egal ob abschwellendes Spray oder Salzwassernasensprays oder ähnlichem, der ist quasi eingebrochen. Also wir sind ja durch die Lockdowns einfach auch nicht mehr krank geworden.
Ja.
Und in der gleichen Zeit hat unser Spray wahnsinnig Marktgewinne erzielen können. Also einerseits haben wir deutlich wachsende Umsätze gehabt, andererseits natürlich dadurch, dass die anderen so rückläufig waren, Marktanteile gewonnen. Jetzt gilt es, die zu halten und mit der Wiederkehr der Viren eben davon zu profitieren, dass wir einen höheren Market Share in den verschiedenen Ländern haben.
Wir haben uns zuletzt gesehen und haben auch lose den Plauderlauf, dass wir irgendwann einmal machen, besprochen im Sommer. Mhm. Im späten Sommer, da hat Marinomed in verschiedenen Wellen, glaube ich, das neue Headquarter nahe Wien vorgestellt und auch eine Journalistenrunde eingeladen. Es war ein super lauschiger Abend damals. Marinomed hat sich auch inhaltlich neu erfunden, da ein bisschen eine neue Equity Story damals auch vorgestellt. Auch da noch eigene Worte dazu. Neues Headquarter in der Pandemie irgendwie fertigstellen. Mhm. Es ist ein toller Ort, nahe Wien, gleich neben der Autobahnausfahrt und euch, glaube ich, auch bahnmäßig recht gut angebunden. Und dann auch noch gleich eine neue Equity Story. Wie geht's euch jetzt aktuell?
Also im neuen Gebäude geht's uns super. Wir haben sicherlich zunächst versucht, in Wien zu bleiben, auch fördertechnisch. Das hat leider nicht geklappt, also adäquate Räume zu finden, wäre damit verbunden gewesen, dass wir erstens zur Miete wohnen und zweitens umbauen müssen und die Umbaukosten, die sind eben versunkene Kosten, das heißt, das muss man im Zweifel nachher wieder zurückbauen, wenn man auszieht. Und dann war es einfach eine wirtschaftliche Überlegung, rauszugehen.
Also nicht nur stranded, sondern vielleicht sogar negativ, ne?
Vielleicht sogar negativ.
Ja, genau.
Ja. Also insofern war das eine wirtschaftlich total sinnvolle Entscheidung. Korneuburg liegt quasi vor den Toren Wiens. Top-Anbindung über die Autobahn, Top-Anbindung über die S-Bahn. Insofern passt es toll. Wir haben das Gebäude in einer sehr schwierigen Phase gebaut, richtig, während der Pandemie. Also es gab auch Momente, wo wir wirklich gedacht haben, okay, jetzt ist Baustopp oder die Kosten explodieren. Wir haben Gott sei Dank ich muss seinen Namen nennen,
ja, unbedingt.
Gunther Vielgut an Bord, der von der Strabag kommt und der einfach weiß, wie sowas funktioniert und der das so gut im Griff gehabt hat, dass wir im Plan und im Budget diesen Bau fertigstellen konnten.
Ja.
Mit dem Ergebnis, dass es für uns jetzt so gut ist oder die gleiche finanzielle Belastung ist, wie wenn wir zur Miete irgendwo wohnen würden, aber eben im eigenen Haus und mit der eigenen Infrastruktur. Und das Wichtigste daran ist ja das neue Labor, das jetzt einfach auf einem ganz anderen Niveau steht, als wir das vorher an der Vetmed hatten.
Und durchaus neue Produkte, neuer Produktmix, was auch eine neue Equity-Story betrifft. Ihr seid oft unterwegs, Vorstand, Investor Relations, die Frau Kniep, was sind die Hauptadressaten, was sind eure Investoren, die ihr gewinnen wollt und wie schaut euer Geomix aus? Hast du da ein Gefühl dafür, wo die Investoren herkommen?
Ja, im Endeffekt gehört alles zusammen. Also ja. Wir sind heute sehr stark, denke ich, im deutschsprachigen Raum und im näheren Osten. Naturgemäß auch Gebiet der Erste Group. Und das versuchen wir natürlich zu erweitern. Ja, da geht es jetzt um angrenzende Länder. Das sind vor allen Dingen natürlich Benelux, Nordics, gerne auch London. Und das sind eben dann auch die Orte, wo wir auf Roadshow sind. Non-Deal Roadshows machen wir jetzt wieder nächste Woche in Genf und Zürich und Andreas war jetzt gerade in London auf dieser Jefferies gesponserten Konferenz. Wir machen das Eigenkapitalforum in Deutschland. Also es gibt einiges, was wir tun, um einfach präsent zu sein und die Story zu erzählen.
Also wir sprechen jetzt hier 18.11. und man hat in den letzten Wochen wirklich gesehen, dass auch Volumen in die Aktie reingekommen ist, nämlich auffällig mehr Volumen als bei anderen österreichischen Aktien. Wir haben da solche Skripte, die uns das rausschießt. Und da ist die Marinomed sicherlich jene Aktie, die gemeinsam mit einer Lenzing oder einer Kapstadt am auffälligsten mehr Umsatz hat als sonst. Also Respekt, also diese Roadshows und die Equity Story, weil Umsatz machst du nur, wenn du irgendwas zum Erzählen hast, was die Leute auch auf den Buy-Button drücken lässt oder auf irgendeinen. Und in dem Fall sieht man, glaube ich, doch eher den Buy-Button, weil die Aktie sehr schön nach oben gegangen ist. Gut, wir sind sehr weit fortgeschritten im Gespräch. Dass du Real Money Investor bist, habe ich dich schon gefragt, weil du bist am Unternehmen beteiligt. Abschließende Frage ist dann immer, weil es doch ein bisschen ein Karriere- und Werdegang-Podcast ist, ja, was rätst du jungen Leuten, die in eurer Branche und unserer Branche, sage ich jetzt mal, eure Branche meine ich eigentlich, die Marinomed-Branche und unsere Branche, ein bisschen so die Finanzbörse-Branche, tätig werden wollen? Wie geht man das am besten an? Wie kriegt man am besten einen Job in einer der Branchen?
Einfach machen.
Also einfach fragen, oder?
Fragen machen.
Richtig, also, ja, genau. Ja.
Da zitiere ich jetzt unseren CEO, der sagt, ein Nein hast du schon, ein Ja, ja. Kannst du kriegen.
Richtig, genau.
Es gibt keine dummen Fragen und man soll es einfach versuchen. Das ist definitiv der einzige oder vernünftigste Rat, den man da geben kann.
Ja. Keine Scheu haben, oder was?
Alle Unternehmen brauchen schlaue Köpfe. Insofern ist einerseits das Bewerben immer möglich. Wir kriegen auch Initiativbewerbungen rein, die wir uns immer anschauen. Das werden andere Unternehmen genauso tun. Und dann ist es immer eine Frage, wie man sich da durcharbeitet bis an die Position, wo man dann vielleicht eben auch den Impact hat, den man haben möchte. Aber da muss man manchmal auch Geduld haben.
Und das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Pascal, ich freue mich sehr, dass du herkommen bist, im Laufgewand wohlgemerkt. Wir gehen jetzt dann tatsächlich laufen an diesem 18.11. Nachmittag. Wie gesagt, lange vorbei, wenn die Folge gesendet wird. Pascal, alles Liebe, alles Gute. Schön, dass Marinomed an der Börse ist. Schön, dass ihr so ein stabiles Vorstandsteam seid. Gründergeführtes Unternehmen, immer lässig. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle ein Ciao von mir. Ich bin überzeugt, es war wieder etliches dabei.
Ja, vielen Dank, Christian, dass du mich hier hattest. Und vielen Dank natürlich an die Zuschauer, die den Podcast erst zum Podcast machen.
Tschüss. Wunderbar. Tschüss.